Das erste Quartal liegt hinter uns und es brachte einmal mehr für die Aktienmärkte ein zweistelliges Kursplus, ebenso wie schon das vierte Quartal vorher. Und das ist, wenn man sich die US-Märkte anschaut, da haben wir bekanntlich die längsten Zeitreihen, gar nicht so häufig. Zwei Quartale hintereinander mit Kursgewinnen von mehr als 10% gab es seit dem Zweiten Weltkrieg gerade einmal 7 Mal. Das war also das 8. Mal. Und am Ende verrate ich Ihnen noch, wie es dann in den jeweiligen 7 Fällen vorher weiterging. Vorher schmeißen wir aber einen Blick auf die Märkte und auf das erste Quartal, werfen natürlich auch einen Blick nach vorne. Zusammen mache ich das mit Bert Flossbach. Hallo Bert.
Hallo Thomas.
Jetzt starten wir heute mal mit dem Gold. Das ist so üblicherweise das, was wir am Ende meistens machen. Sag noch mal einen Satz zum Gold. Da hatten wir auch ein zweistelliges Kursplus und das ist doch durchaus beachtlich, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, oder?
Ja, das ist nicht nur beachtlich, das ist im Grunde genommen sogar irritierend. Was so merkwürdig an der jüngsten Goldpreisentwicklung ist, ich würde mal sagen, die letzten 4, 5 Wochen ganz besonders, dass Gold in einem Umfeld steigt, das denkbar ungünstig ist für Gold. Nicht? Die Zinsen, insbesondere Realzinsen in den USA, sind wieder leicht angestiegen. Die Haltekosten für Gold werden dadurch teurer. Und vor allen Dingen die Goldnachfrage, gemessen an den Tonnen, die in den Gold-ETFs drinstecken, also typischerweise das Investorengold, das Gold, das die Leute, die so ein bisschen auf die Märkte schauen, dann verwenden, um sich abzusichern oder um in Gold zu investieren, ist zurückgegangen um so ungefähr 100 Tonnen seit Jahresanfang. Und in so einer Phase ist ein starker Anstieg des Goldpreises extrem ungewöhnlich.
Jetzt ist es beim Gold immer so die Frage, wer hat denn da gekauft und wie viel? Kann man das eigentlich irgendwo nachvollziehen?
Ich glaube, darüber rätseln alle. Man sieht es hier sehr schön an dem Chart auch nochmal, die Goldnachfrage von Investoren, klassischen Investoren, die über ETFs gehen, kann es nicht gewesen sein. Und damit fallen auch all die oft genannten Gründe weg. Geopolitische Risiken und so weiter spielen keine Rolle, denn die würden sich, während die Schuld am Goldpreis, vor allen Dingen auch in diesen ETF-Zahlen niederschlagen. Und so rätseln alle, wir haben das auch in den letzten Tagen des Quartals und zu Beginn des neuen Quartals gemacht, wo konnte das herkommen, was könnte der Grund sein für diesen rapiden Anstieg, der ja nicht nur relativ zügig vonstatten geht, sondern auch ununterbrochen seit ungefähr 2 Wochen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Tage mehr, wo Gold mal mindestens mal ein halbes oder ein Dreiviertel Prozent im Minus ist. Es läuft wie am Schnürchen gezogen hoch. Und man fragt sich natürlich, wer könnte überhaupt ein Interesse daran haben, den Preis so hoch zu ziehen? Und ein Käufer, der ja lange schon im Markt ist, von dem man auch weiß, dass das zugekauft wird, aber nicht unbedingt öffentlich in der Form auch vermeldet wird, ist China. Die Zentralbank hat jetzt so knapp 2.300 Tonnen, aber es gibt andere staatliche Stellen, die das nicht so berichten müssen, möglicherweise auch andere Länder. Und wenn man an China denkt, kommt man auch an den Privatinvestor, der ja leitgeprüft ist. Die Immobilien laufen nicht, die Aktien laufen nicht, internationale Aktien kann er nicht kaufen. Und die Zinssätze sind relativ niedrig auf die Finanzprodukte, sodass der chinesische Privatinvestor eigentlich das Problem hat, wohin mit dem Geld. Und auch da könnte einiges der Goldnachfrage, teilweise vielleicht auch physische Goldnachfrage, herrühren. Aber so ganz genau weiß man es nicht.
Jetzt wollen wir nicht über die kurzfristige weitere Entwicklung spekulieren, aber wenn wir uns den Chart, den wir auch hier im Hintergrund sehen, mal anschauen, du hast es schon gesagt, dass Investorengold, ETF-Bestände, die kontinuierlich zurückgegangen sind und sich zuletzt eben auch wirklich erkennbar vom Goldpreis nach unten abgekoppelt haben. Wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, so ein bisschen spätzyklisch, wenn nicht sogar prozyklisch, springen die da möglicherweise jetzt auch noch mit drauf. Ist das dann eher ein Indikator dafür, dass es noch etwas weiter nach oben geht oder würdest du es anders interpretieren?
Ich würde sagen, das ist Spekulation. Natürlich ist diese Nachfrage, die sonst immer eingesetzt ist, wenn der Goldpreis stieg, meistens war das ein Verstärker der Goldpreisentwicklung, mit einem gewissen Zeitverzug von ein paar Tagen, vielleicht 1 oder 2 Wochen, hatten wir zuletzt sehr stark beim Einmarsch Russlands in die Ukraine. Man sieht das sehr schön am Chart, der die Nachfragemenge stark gestiegen ist, mit und nach dem Preis. Und das sieht diesmal völlig anders aus. Also das wäre natürlich ein zusätzlicher Nachfrageschub, der kommen könnte. Aber das ist müßig. Und für uns ist Gold im Prinzip ja auch kein Spekulationsobjekt, sondern ein Wertspeicher, der kein Gegenparteirisiko hat und deswegen auch eine sehr sinnvolle Absicherung, Versicherung in einem Portfolio darstellt. Gleichwohl ist natürlich diese Preisentwicklung der letzten Wochen schon bemerkenswert.
Das bedeutet für dich ändert sich jetzt im Grunde genommen durch diesen Ausbruch nicht viel. Du nimmst das zur Kenntnis.
Ja, und da wo man relativ hoch gewichtet ist, wir haben ja normalerweise Grenzen von 10% in den meisten Fonds. Es gibt eine Ausnahme, wo man auch etwas mehr haben kann. Und das waren in der Spitze 15 und das ist jetzt durch Gewinnmitnahmen in den letzten Tagen so auf 13% geschrumpft. Also da agiert man so ein bisschen antizyklisch, aber Gold bleibt eine wesentliche Position, ungeachtet der Tatsache, ob es jetzt 10 oder 13% sind in den Portfolios. Und deswegen ändert sich da grundsätzlich nichts.
China als möglicher Käufer beim Gold wäre auch eine Überleitung zum Bondmarkt, denn China ist zusammen mit Japan ein sehr großer Halter von US-Staatsanleihen, Tendenz rückläufig.
Ja, das ist ein Thema, das die letzten Jahre schon den Goldpreis bewegt hat. Letztes Jahr ungefähr 1100 Tonnen Nachfrage von Notenbanken. China hatte mal ungefähr 1,3 Billionen in US-Staatsanleihen. Jetzt sind es noch 777 Milliarden. Also da sind so gut 500 Milliarden in den letzten Jahren abgeflossen. Allein 230 Milliarden in der jüngeren Vergangenheit. Und es ist natürlich davon auszugehen, das ist ja auch kein Geheimnis, dass aufgrund der Sanktionen, die die USA zum Beispiel gegen Russland erhoben haben, dass China natürlich bemüht ist, seine Währungsreserven etwas unabhängiger von dem Einfluss anderer Staaten zu machen. Nicht? Und das muss dann nicht aus dem Dollar rausgetauscht werden. Es bleibt im Dollar, Staatsanleihen verkaufen, Gold kaufen. Und das ist eine Entwicklung, die wir schon seit 2 Jahren sehen und die auch dazu geführt hat, dass der Goldpreis nachhaltig gestiegen ist.
Inwiefern die dafür verantwortlich war, dass jetzt in den letzten Wochen und Monaten die Rendite von US-Staatsanleihen wieder leicht nach oben gelaufen ist, wissen wir nicht. Wir saßen vor 3 Monaten hier zusammen und haben über das Happy End von Anleihen gesprochen. Ja. Gemeint war damit die Kursaufwärtsbewegung Ende 2023. Erwartung war damals, da stehen jetzt 6, 7 Zinssenkungen auf dem Programm. Inzwischen sind es vielleicht gerade mal noch 3 und sogar das wird schon bezweifelt.
Ja, das ist bemerkenswert, auch hier wieder in Bezug auf den Goldpreis. Wir sind ja ins Jahr gestartet mit der Erwartung, 6 Zinssenkungen kriegen wir. Das setzt wahrscheinlich schon im März, April ein in den USA. Und führt uns dann um irgendwo 2 Prozentpunkte runter in den Leitzins von 5,5 auf 3,5 irgendwo in der Ecke. Das ist inzwischen deutlich zurückgeschraubt. 3 Leitzinssenkungen waren zum Schluss noch erwartet. Inzwischen auch das nicht mehr unbedingt. Und wir würden so weit gehen. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, warum überhaupt? Nicht? Die Wirtschaft läuft. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund für die Fed, die Zinsen zu senken in dem Umfeld. Der Arbeitsmarkt ist robust, die Inflation verharrt momentan bei gut 3%. Also man muss jetzt nicht unbedingt die Leitzinsen senken. Und das ist etwas, was sich so langsam in den Markt auch reinschleicht, als Erwartung oder zunehmend weniger hoffnungsvolle Erwartung, was die Zinssenkungen anbetrifft. Und es kann durchaus sein, dass wir dieses Jahr nicht mal diese 3 Leitzinssenkungen bekommen. Vielleicht sogar, wir werden sehen, auch gar keine.
Das bedeutet für Anleihen letztendlich erstmal nach vorne nicht unweigerlich etwas Schlimmes. Einfach wahrscheinlich können wir ein paar Monate länger mit dem Renditeniveau arbeiten, auf dem wir da aktuell stehen.
Genau. Also man hat bei Anleihen ist das schön, ja, man weiß immer, was man bekommt. Also zumindest über die Fällig bis zur Fälligkeit, über die Laufzeit. Das sind 4,4, 4,5% in US-Dollar bei 10-jährigen Staatspapieren. Das ist ganz ordentlich. In Europa ist die Situation etwas anders. In der Eurozone liegen wir bei Top-Sicherheiten so bei 2,4 bis 2,7. Bunds, wenn man die mal nimmt, oder französische Anleihen mit 2,8. Etwas tiefer. Das ist durchaus attraktiver. Aber dieses Happy End, was wir zum Jahresende hatten, wo die Renditen ja noch mal deutlich tiefer gefallen sind, das war absehbar nicht nachhaltig. Denn wir hatten ja zeitweilig nur noch 2% Zins. Und das ist mal das, glaube ich, Optimistische, was man nach vorne für die Inflation erwarten darf. Und es ist nicht besonders prickelnd, wenn ich 2% Zins kriege und habe 2% Inflation. Deswegen war auch diese Begeisterung, die wir zum Jahreswechsel hatten, was die Bonds anbetraf, war etwas, fand ich, etwas zu optimistisch.
Kann man sich auch noch mal angucken, wenn man das sich noch mal ins Gedächtnis zurückholen möchte. Implikationen für den Aktienmarkt sind gar nicht so einfach. Jetzt haben wir den Rückgang von 6-3 Zinssenkungen. Das hat dem Aktienmarkt jetzt erstmal nicht geschadet, weil natürlich auf der einen Seite die Inflation hartnäckiger bleibt, aber auf der anderen Seite natürlich, du hast es schon erwähnt, robuster Arbeitsmarkt und robuste Konjunktur, das ist nicht zwingend negativ.
Genau. Also der Grund dafür, dass die Zinssenkungen verschoben werden oder weniger kommen, weniger erwartet werden, sage ich mal, als bis noch vor ein paar Monaten erhofft, liegt darin, dass die Konjunktur sehr gut läuft. Und das ist der, würde ich sagen, wichtigste Faktor für die Aktienmärkte. Deswegen ist durchaus nachvollziehbar, dass die Märkte das ja positiv aufgenommen haben und gesagt, gut, dann fallen die Leitzinsen eben nicht so stark. Dafür läuft die Wirtschaft aber prima. Und letztlich sind es natürlich die Gewinnerwartungen, die an die Unternehmen gerichtet sind, beziehungsweise auch die von den Unternehmen geäußerten Erwartungen an ihr Geschäft in diesem Jahr, die im Wesentlichen für den Aktienmarkt, für die Aktienkurse dann relevant sind und nicht primär das Leitzinsniveau.
Jetzt gibt es einige, die sagen, nee, das war gar nicht die Konjunktur, das ist in erster Linie der Sonderfaktor KI, der da gerade für Kursaufwärtsbewegungen sorgt. Was würdest du sagen, ist das so ein bisschen vergleichbar mit dem Thema Internet Ende der 90er Jahre?
Jemand hat es ja mal als Kölner Intelligenz bezeichnet, das war nicht wir. Das war am Fondskongress in Mannheim. Und also das ist im gewissen Maße oder Sinne schon vergleichbar, weil wir eine typische Entwicklung haben, die am Anfang sehr viel Erwartung einpreist, also man kann sagen eine Erwartungsinflation an das, was da kommt, dass man das nicht als temporäre Geschichte sehen sollte, ist klar. Das Internet war ja auch mehr als nachhaltig. Das hat ja alles praktisch verändert. Gleichwohl, wenn wir uns zurückentsinnen, haben sehr viele Unternehmen, die damals so an der Speerspitze dieser Entwicklung standen, nicht einlösen können, was die Investoren erwartet haben. Wir hatten im Übrigen eine ähnliche Entwicklung. Vielleicht erinnerst du dich, vor gut 2 Jahren haben wir das auch mal skizziert mit dem Elektroautomobilmarkt, anhand zweier großer Neueinsteiger, Rivian und Lucid, die beide im Moment mit Problemen zu kämpfen haben, dass eben nicht jedes Unternehmen der Tesla, der nächste Tesla wird oder nicht jedes IT-Unternehmen die nächste Microsoft. Und das ist diesmal nur insofern anders, als dass die, sagen wir mal, die großen Spieler in dieser generativen KI sind etablierte, hochprofitable Konzerne, also Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet und so weiter, die versuchen, ihr etabliertes Geschäftsmodell jetzt durch KI-Applikationen auszubauen. Wir haben heute noch mit einer Firma gesprochen, die haben 5.000 Copilot-Lizenzen erworben, die kosten so $20-30 im Monat, nicht? Da sind 1,5 Millionen im Jahr fällig. Das ist ein additives Business für Microsoft. Mal gucken, wie lange das wirklich genutzt wird, aber ansonsten gilt erstmal investieren, nicht? Du musst massiv deine Infrastruktur aufbauen, Server, Chips, alles Mögliche. Und dann kannst du versuchen, das zu monetarisieren. Und ob diese transformativste Technologie der Gegenwart, wie das so schön beschrieben wurde, auch dann wirklich in Gewinne transformiert werden kann oder zu Gewinnen bei den Unternehmen führt, die nachhaltig sind, das muss ich natürlich noch zeigen.
Wenn wir über den Aktienmarkt sprechen, dann müssen wir über das Thema Bewertungen sprechen. Wir haben Allzeithochs beinahe überall, dass wir gleichzeitig Allzeithochs in USA, Europa und Japan haben. Das ist aus gegebenen Gründen schon seit mehr als 3 Dekaden nicht mehr der Fall gewesen. Also ist die Frage, wie hoch sind wir bewertet? Wir haben mal einen Chart dabei, den du auch mit in deinen Quartalsbericht gebaut hast. Der Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, ich würde das mal so sagen, für die einen heiliger Gral, für die anderen schlicht wertlos. Für dich zumindest eine Indikation, mit der man arbeiten kann?
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch ganz kurz zum Thema Gewinn, also das, was sozusagen unter dem Bruchstrich steht. Der Gewinn oder die Gewinnerwartungen sind durch dieses Thema KI auch mitgetrieben worden. Aber wahrscheinlich mehr als die Gewinnerwartungen, die reinen Gewinne, die aus diesem Thema gezogen werden können, die Zahl über dem Strich, nämlich die Kurse. Da ist doch sehr viel Optimismus im Markt, dass sich durchaus oder was sich durchaus auswirken kann auch auf die Konjunktur- und Inflationserwartung, weil sie wirklich gerade in Amerika so eine sehr, sehr positive Stimme haben, so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung wie damals in der Internetzeit oder eben vor 2 Jahren, als wir diese ganzen Startups im E-Automobilbereich hatten. Und diese gestiegenen Bewertungen sind also auch Ausdruck einer sehr optimistischen Zukunftserwartung. Und wichtig ist, wenn man mit KGVs hantiert, sage ich jetzt mal, dass man immer weiß, worauf die bezogen sind. Und die Gewinne, die wir jetzt hier für den S&P 500, also für die größten US-amerikanischen Unternehmen und letztlich für die US-Volkswirtschaft haben, das sind Rekordgewinne, nicht? Also das ist jetzt nicht eine Gewinndelle wie in der Pandemie, wo dann das Kursgewinnverhältnis hochschnellt, weil die Gewinne mal kurzfristig runterkommen, sondern hier handelt es sich darum, dass wir schon Topgewinne haben. Und auf diese Topgewinne wird im Moment eine Bewertung bezahlt, nach vorne schauend, von etwa 21,5. Nach hinten schauend, die letzten 4 Quartale sind es ungefähr 23,5, also deutlich mehr. Und man sieht in diesem Rückgang, dass die Gewinnerwartungen steigen und die Bewertung nach vorne guckend dann nicht so hoch ist, wenngleich ich sagen würde, diese 21,5 in den USA sind auch gemessen daran, dass es sich um Rekordgewinne handelt, auf die wir hier aufsetzen, schon eine Hausnummer.
Das heißt, als Tool alleine dann ungeeignet, wenn ich nicht weiß, auf was es sich bezieht. Wenn ich also zum Beispiel außer Acht lasse, dass natürlich die Indexschwergewichte auch Bewertungsschwergewichte sind. Wenn ich außer Acht lasse, auf welche Gewinne sich das bezieht, ist das eine Gewinndelle. Du sagtest das bereits, wie vor 4 Jahren im Sommer 2020. Oder eben, wir können ja auch mal einen Blick werfen auf das Jahr 2007, 2008, wo ein niedriges Kursgewinnverhältnis nicht unbedingt geeignet war, um den Einstieg in den Aktienmarkt, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, empfohlen hat.
Wir haben eher eine Analogie zu 2000, wenngleich eben nicht in dem Ausmaß. Nicht? Die Bewertung war damals noch höher, aber wir haben auch wieder eine hohe Konzentration im Index auf relativ wenige Titel, die einen sehr großen Anteil am Index ausmachen. Im ersten Quartal hat allein Nvidia ungefähr 1.000 Milliarden Börsenwert dazu gewonnen. Das war also schon ein ganz erheblicher Teil des gesamten Indexgewinns. Und das zeigt eben auch, dass man ein bisschen aufpassen muss, auf was man hier schaut. Und der Gesamtindex ist von seiner Bewertung her durch diese Unternehmen etwas teurer geworden, wenn man aufs Kursgewinnverhältnis schaut. Wichtig ist aber für uns und, glaube ich, auch für die meisten Investoren, das ist eine gute Neuigkeit, dass der Durchschnitt der US-amerikanischen Titel eben nicht 21,5 mal den Gewinn der nächsten 4 Quartale kostet, sondern nur ungefähr 17,5 mal, was eine ganz vernünftige Größenordnung ist und einfach daran liegt, dass viele der Schwergewichte im Index, nehmen wir Microsoft und Nvidia nur mal als Beispiel, Amazon könnte man auch noch hinzufügen, mit Kursgewinnverhältnissen weit über 30 für die nächsten 12 Monate doch recht üppig bewertet sind. Was nicht heißen muss, dass die Kurse fallen müssen oder dass die Bewertung zu hoch ist. Aber die Erwartungshaltung ist hoch. Also da ist dann doch schon einiges eingepreist. Und wir haben ja jetzt in ein paar Tagen geht's los. Die Q1-Zahlen, die Berichterstattung beginnt. Und da werden die Leute schon genau hingucken, ob die hohen Erwartungen auch wirklich erfüllt werden.
Man könnte sagen, die Luft wird dünner, oder?
Ich hätte es nicht treffender formulieren können.
Du hast, das ist übrigens der Titel des Quartalsberichts, du hast am Ende dieses Quartalsberichts einmal, naja, sagen wir mal, nach vorne geguckt für die nächsten vielen Jahre. Was sind denn eigentlich realistische Renditeerwartungen? Vor 2, 3 Jahren waren die beim Bondmarkt noch nahe Null. Da haben wir jetzt gerade eben drüber gesprochen. Da liegen wir eher bei 3 bis 4 beim Aktienmarkt. Wie würdest du da vorgehen?
Ja, das ist ein guter Punkt, der sich unmittelbar an diese dünne Luft anschließt. Nicht? Wir haben in den letzten 10 Jahren sehr, sehr gute Returns gehabt, ungefähr 12% beim S&P 500. Wenn man den MSCI Weltindex nimmt, auch in etwa in der Größenordnung, wobei da ein bisschen Währung mit einfließt. Der ist, wenn man den in Euro berechnet, ist der starke Dollar da, Rendite erhöht. Aber diese, sagen wir mal, 12% der Vergangenheit basieren eben auch auf gestiegenen Bewertungen. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten so 2011, 12, 13, 14, 15 in Amerika Kursgewinnverhältnisse 11, 12 bis vielleicht 16, 17 in der Größenordnung. Also wir hatten jahrelang KGVs, die eher unter dem langfristigen Durchschnitt lagen. Das heißt, die Basis war sehr tief und insofern ist das Gewinnwachstum der Firmen nur ein Teil der Performance der letzten 10 Jahre. Es kam dazu, dass die Bewertung immer stärker stieg. Das würde ich jetzt für die Zukunft nicht mehr mit einbeziehen. Ich würde sogar überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, um auf der sicheren Seite zu sein, etwas moderater zu rechnen und zu sagen, gehen wir mal davon aus, auf den S&P bezogen, ja, dass der den MSCI ja sehr stark beeinflusst oder widerspiegelt, dass die Bewertungen eher wieder etwas runterkommen könnten. Muss nicht sein, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass wir diesen Bewertungsschub nochmal kriegen. Das ist auf den Durchschnitt der Aktien eigentlich auch nicht das Problem. Das wird eher dann ein Problem für die einschlägigen Indizes, auch ETFs natürlich, die sehr stark indirekt oder direkt in diese verschiedenen großen Unternehmen investiert sind. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese Diskrepanz, die wir zwischen dem Durchschnitt der 500 Titel im S&P 500 und dem kapitalgewichteten Index, wo eben wenige Titel, genauer gesagt sind es 10, für ungefähr 32%, also 2% der Aktien, nicht zu denen die gerade genannten großen Titel gehören, sind für 32%, also etwa ein Drittel des gesamten Index verantwortlich. Und dass die Bewertungserhöhung, die diese Titel erfahren haben, fortschreitet, das ist eher unwahrscheinlich. Und deswegen spricht viel dafür, dass über die nächsten Jahre der gleichgewichtete Index, der viel günstiger ist, also der Durchschnitt der 500 Unternehmen, dass sich dieser Index wieder etwas besser entwickelt, als dass der S&P 500 und der MSCI Weltindex, auf den man gemeinhin schaut und an den ja auch sehr viele passive Investments gekoppelt sind, tut.
Was für einen aktiven Fondsmanager keine schlechte Nachricht sein muss.
Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber ich glaube, der Schluss ist durchaus zulässig.
Danke dir, Bert, fürs Einordnen. Ihnen hatte ich noch versprochen, dass ich Ihnen sage, wie es denn in den Fällen, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, in den 2 Quartale in Folge mit mehr als 10% Kursplus kamen, wie es dann weitergegangen ist. Tatsächlich ist es so, in den Wochen danach stehen die Zeichen für gewöhnlich eher auf Konsolidierung, wenn nicht kleinen Gewinnmitnahmen. Also auch hier könnte man sagen, die Luft wird dünner. Ein drittes Quartal mit 2-stelligem Kursplus hat es bisher nie gegeben. Wir werden schauen, was kommt. Wir sehen uns wieder Anfang Juli, Ihr Interesse vorausgesetzt, zu den Quartalssplittern zum 2. Quartal. Danke für Ihr Interesse.
Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Flossbach von Storch AG wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Flossbach von Storch AG zulässig.